Silla fragt, der Kontext-Podcast.
Guten Tag, Herr Oberbürgermeister, oder hallo, Herr Palmer.
Hallo, Herr Silla, schön, Sie mal wieder zu sehen.
Ja, wir sitzen hier in Ihrem Vorzimmer im Rathaus, gut gelüftet, selbst frisch getestet, zu einem schon länger verabredeten Gespräch, das jetzt eine unerwartete Aktualität bekommen hat, weil Sie sich vor dem Parteischiedsgericht verantworten müssen. Weil es viele Leute gibt, die sie aus der Partei entfernen wollen. Wir reden gleich noch natürlich detailliert über die Vorwürfe, die zu diesem Verfahren geführt haben. Sie haben inzwischen aber selbst gesagt, vielleicht hätte ich den Post besser gar nicht abgesetzt. Warum ziehen Sie ihn dann nicht einfach zurück?
Weil das die Wünsche derjenigen sind, die mit Identitätspolitik und Political Correctness ihr Weltbild anderen aufzwingen wollen, dass die alles löschen sollen, was nicht in ihrer Weltsicht integrierbar ist. Und da mache ich nicht mit.
Dann haben Sie auch hinterher noch gesagt, Sie seien völlig überrascht gewesen von dem Echo, das da erfolgt ist. Sie seien wohl etwas naiv gewesen. Nun kann man über Sie und Ihre Meinung sicher sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, niemand hält Sie für naiv.
Ja, das mag sein, aber wenn man am nächsten Tag feststellt, dass ein Kommentar, bei dem man sich aber auch gar nichts wirklich Böses dabei gedacht hat, zu einem Parteitagsbeschluss geführt, dann wird man sich selber wahrscheinlich schon Naivität vorwerfen müssen.
Letztendlich ging es um den Satz, der Arogo ist ein schlimmer Rassist und ein Zitat, das Sie übernommen haben von einer nicht verifizierten Mail. Aber lassen Sie uns das kurz, weil es sollte letztendlich auch um Inhalte gehen, das aufdröseln. Jens Lehmann hat angefangen, indem er auch in einer fehlgeleiteten Mail von einem Arogo als Quotenschwarzen gesprochen hat. Fast zeitgleich hat Arogo auch ein Fettnäpfchen nicht ausgelassen. Als Fußballexperte für Sky hat er die große Leistung von Manchester City damit begründet, unter anderem damit begründet, dass die das trainieren bis zum Vergasen. Arogo ist dann gleich freiwillig zurückgetreten mit einer herzlichen Entschuldigung und Lehmann haben sie bei Hertha BSC rausgeworfen. Hätten die beiden nach ihrem Dafürhalten ihre Ämter ruhig behalten können?
Ja, unbedingt. Ich glaube, dass das eine ganz schlimme jakobinische Unkultur ist, dass Menschen über Halbsätze ihre Existenz verlieren, dass man ihnen die gesellschaftliche Ächtung androht. Und in den beiden Fällen ist das für mich schon deswegen unakzeptabel, weil die Umstände absolut dagegen sprechen. Der Lehmann hat privat was auf WhatsApp jemand geschickt, dann wurde das herausgezerrt in die Öffentlichkeit. Wenn das der Maßstab wird, dann kann halb Deutschland zurücktreten, weil auch in meinen privaten WhatsApps werden sie was finden, was man nicht in der Tagesschau sehen möchte. Und bei Arogo, der hat einen Satz benutzt, der ist in Deutschland nachgewiesenermaßen seit dem Ersten Weltkrieg weit verbreitet, den kenne ich aus meiner Jugendzeit, der hat nichts mit KZ zu tun, sondern da ging es um den Gaskrieg, als dieser Satz für die deutschen Soldaten entwickelt wurde. Da kann man eher sagen, ist doch klasse, dass der so gut integriert ist, dass der auch noch Sätze aus dem Ersten Weltkrieg weiß. Also warum soll der jetzt nicht mehr Fußballspiele kommentieren dürfen? Ich finde das ganz furchtbar und deswegen habe ich mich verpflichtet gefühlt, mich gegen diese Cancel Culture zu wehren.
Sie können aber nicht bestreiten, dass im Zweiten Weltkrieg eine neue Konnotation dazu kam, dass es nämlich um die Vergasung der Juden ging.
Ja, aber glauben Sie, Arogo ging es um die Vergasung der Juden, als er über das Trainieren bei Manchester gesprochen hat? Es kommt auf den Sinn und das, was der Mensch meint, an. Und wenn wir uns alle an Halbsätzen aufhängen lassen wollen, dann ist morgen drei Viertel auf dem Schaffen.
Da ist die Frage, wo dann die Grenzen sind. Nicht jeder, der auch heute, wahrscheinlich gibt es das immer noch, von einem Neger spricht, meint es so, wie es von vielen gedacht ist als Nigger und zweitklassige Rasse und so, sondern das ist auch im Sprachgebrauch drin gewesen. Wir trainieren uns das gerade ein bisschen ab, weil wir uns korrekter ausdrücken wollen. Also so ein Satz wie Vergasen oder Neger sollte man tunlichst nicht sagen, oder?
Es kommt drauf an. Dunja Hayali erzählt die schöne Geschichte von dem urbayerischen stämmigen Mann, der in der S-Bahn aufsteht, als zwei Schwarze vermöbelt werden sollen und sagt, lasst mir die Neger in Ruhe. Soll der jetzt deswegen bestraft oder belobt werden? Der soll belobt werden. Wir sollten die Intentionen der Menschen mehr beachten und sie nicht an Wörtern aufhängen. Das ist mein Plädoyer. Und im Übrigen ist ja so, dass wir zwei gegensätzliche Zangenbewegungen haben. Nämlich einerseits diejenigen, die alles sagen wollen, von ganz rechts, die Rechtsextremisten, die wollen den Raum des Sagbaren ausweiten, dass man alles sagen darf, jeden Dreck. Und im Internet gibt es das ganz besonders und wird immer schlimmer und ich bin selber davon betroffen, weil ich als Drecksjude, der die Weltverschwörung anführt, gegeißelt werde von Attila Hildmann. Und auf der anderen Seite gibt es die, die Grenzen des Sagbaren immer weiter einengen wollen, bis jeder nur noch im Korsett denkt und sich selber zensiert. Und beides ist einfach falsch.
Aber die Rechten sollten auch nicht alles sagen dürfen, ne?
Ich sage ja, beides ist falsch.
Beides ist falsch.
Die Verschiebung der Grenzen, dass alles sagbar wird, ist falsch. Und das immer weitere Einengen der Grenzen, dass nichts mehr gesagt werden kann, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu landen, ist genauso falsch. Beides zerstört die Fundamente einer liberalen Gesellschaft.
Man wirft Ihnen jetzt Rassismus vor, weil
nicht
Sie...
Nicht zum ersten Mal. Seit 10 Jahren höre ich das.
Ja, Sie lernen aber auch nichts draus.
Ich will daraus nichts lernen. Diese Vorwürfe dienen instrumentell, um Menschen zu ächten und auszugrenzen. Sie sind häufig erfunden und absurd. So absurd wie die Idee, dass ich das ernst gemeint haben könnte, den Aogo zum Rassisten zu erklären. Das war ja der Zweck dieses Satzes, zu sagen, Leute, jetzt hört mal auf mit dem Unfug.
Aber es hat ja noch einen Bezug auf eine Aussage einer angeblichen Freundin vor vielen Jahren zu Aogo.
Es hat einen Bezug zu einer Schmutzkampagne gegen Aogo. Ich verteidige ihn, sage, der muss weiter auf dem Bildschirm bleiben. Und dann wird er da im Internet beschmutzt mit so einem Trick. Und ich mache eine absurden Konstruktion, einen Vorwurf zu sagen, der ist ein Rassist, weil andere Arschlöcher ihn im Internet behaupten, er sei selber einer, der solche Begriffe benutzt. Wer nicht versteht, dass das Satire ist, der soll halt in der Schule besser aufpassen.
Lernt man in der Schule, was Satire ist?
Also in meiner Schule hat man Satire gesehen.
Ja, auf der Waldorfschule.
Wir hatten Deutschunterricht, der war qualitativ durchaus anspruchsvoll.
Ja. Man wirft Ihnen Rassismus vor, weil Sie gesagt haben, Aogo ist ein Rassist? Oder haben Sie das irgendwo schriftlich, was genau, welche Äußerungen man Ihnen genau vorwirft?
Nein, da gibt es gar nichts.
Ich habe auch in den Äußerungen, also von Baerbock über den Landesparteitag und so, nicht die konkreten Hinweise gegeben. Palmer ist Rassist, weil er gesagt hat, dass... Oder reicht es, dass Sie das N-Wort auch gesagt haben im Zusammenhang
vermutlich,
mit einem Geschlechtsteil?
Vermutlich reicht das N-Wort. Wenn man mir jetzt sagen würde, das war obszön, das war vulgär, das ist nicht angemessen, das ist unwürdig, würde ich sagen, ja, aber stimmt. Und deswegen wäre es besser gewesen, es einfach nicht zu machen, akzeptiert. Ja. Und der Hinweis, dass Ironie oft nicht verstanden wird in der Politik, der ist ja auch absolut zutreffend. Aber das ist doch alles kein Grund für diesen Aufruhr. Ja. In Israel schlagen Raketen ein und Deutschland schlägt sich die Köpfe ein über einen 65-Zeichen-Kommentar im Internet. Ja, wo leben wir denn, liebe Leute?
Ja, dass es noch Schlimmeres auf der Welt gibt, muss ja nicht alles entschuldigen.
Es würde einem vielleicht mal kurz zu denken geben, worüber zu streiten sich lohnt und was man einfach mal weglegen kann und sagen, das war jetzt ein dummes Geschwätz von dem Palmer und damit hat sich's auch.
Nun kommt bei Ihnen ja dazu, dass Sie für die Leute, die Sie jetzt rauswerfen wollen, zumindest Wiederholungstäter sind, weil Ihnen da schon oft sowas vorgeworfen wurde. Ob Sie diesen Fahrrad-Audi daneben, von dem Sie dann gesagt haben, der sah aber aus wie ein Asylbewerber, ist es sicher richtig, dass auch unter Asylbewerbern, Ausländern Leute gibt, die sie daneben benehmen oder sogar strafrechtlich verfolgt werden müssen? Das andere ist, ob man dann speziell darauf hinweisen muss, der sieht auch so aus wie ein Asylbewerber und der ist doch eigentlich zu Gast hier und sollte sich erst recht gut benehmen. Das könnte ja auch Wasser auf den Mühlen der anderen Seite sein.
Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Genau deswegen habe ich das übrigens auch in einer Veranstaltung in Ulm gesagt. Wenn die Leute sehen, dass im Stadtpark Menschen, die vor 2 Jahren nicht da waren, schwarze Hautfarbe, haben Drogen verkauft und dann denkt jeder im Vorbeigehen, das sind Asylbewerber und fast immer zu Recht. Und in Tübingen haben wir genau das gehabt und in vielen anderen Städten ist das passiert nach 2015. Und meine These ist, wenn dagegen nicht eingeschritten wird, wenn nicht benannt wird, dass das ein Problem ist, das wir aufgrund des Missbrauchs des Asylrechts haben, das waren im konkreten Fall fast immer Asylbewerber, die gar keinen Asylanspruch hatten, aus Gambia, in Baden-Württemberg jedenfalls. Wenn man das unter die Decke kehrt, dann stärkt man die AfD, dann stärkt man die Rassisten, weil die Leute sehen, sie wollen, dass das Problem gelöst wird, sie wollen über das Problem sprechen und es nicht zuzulassen, ist genau das, was die Menschen in die rechte Ecke treibt.
Dann hatten Sie mal die Idee, auffällig gewordene Ausländer zu kasernieren, in ein Lager zu stecken.
Gemeinsam mit dem CDU-Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd.
Ja, macht das die Sache besser?
Ja, das zeigt, dass das Leute sind, die in Verantwortung sind und sich Lösungen für Probleme überlegen. Das Problem ist klar zu beschreiben. Für jemanden, der sowieso keinen Anspruch auf Asyl hat, gibt es praktisch keine wirksamen Sanktionen. Geldstrafe, Gefängnis greift alles nicht, Abschiebung entsteht daraus nicht. Und wenn die dann regelmäßig die öffentliche Ordnung stören, ist es am besten, dass man sie aus dem Sozialraum Stadt herausnimmt, damit das Asylverfahren in Ruhe abgeschlossen werden kann, ohne dass Hunderte und Tausende von Menschen sich darüber ärgern, was da passiert und damit das Asylrecht beschädigt wird.
dann hätten Sie und Herr Arnold sich vielleicht vorher noch über die rechtlichen Grundlagen besser informieren müssen.
Die gibt es.
Deswegen ist es ja abgelehnt worden, weil es die anscheinend nicht gibt.
Nein, die rechtlichen Grundlagen gibt es. Man muss es politisch eben wollen. Die Zuordnung von Asylbewerbern in Einrichtungen kann man bestimmen. Und der Bundesgesetzgeber hat unseren Vorschlag übrigens mittlerweile aufgegriffen, indem er sagt, wir lassen die Asylbewerber so lange in den Erstaufnahmestellen der Länder, bis das Asylverfahren entschieden ist. Und das ist genau richtig, weil dann können die, die gar keinen Anspruch haben, nicht 2-3 Jahre Drogen dealen, bevor man sagt, jetzt kriegen wir sie nicht mehr aus dem Land.
Aber der Datenschutzbeauftragte hat Ihnen sogar untersagt, eine Liste zu führen mit solchen Leuten.
Und das Bundesinnenministerium hat mir einen Brief geschrieben, dass der Datenschutzbeauftragte da falsch liegt und dass das korrigiert werden muss.
Ja, also zumindest sieht man daran, dass es sehr unterschiedliche politische und juristische Ansichten zu diesem Punkt
gibt. Und das ist das Tolle an der Demokratie und dem liberalen Staat, dass es verschiedene Ansichten gibt. Und ich jetzt nicht sagen muss, wenn einer meine Meinung nicht teilt, dann geht er aufs Schafott.
Und das ist überhaupt das, worin es Ihnen, wenn Sie diese Art von Political Correctness beklagen, eigentlich geht.
Die bekämpfe ich mittlerweile. Ich halte es für die Pest, so wie es Gesine Schwan gesagt hat.
Jetzt haben wir einen neuen Begriff. Die Pest, vorher war es der Furor einer entfesselten Identitätspolitik. Es geht im Prinzip darum, dass Sie nicht jeden, der eine unbedachte Äußerung gemacht hat, gleich aufs Schafott schicken wollen. Kann ich das so übersetzen?
Das ist ein zentraler Punkt, aber ich will es gerne mal erläutern. Es gibt ja noch mehr, die das beobachtet haben. Caroline Fauré hat in ihrem Buch Generation beleidigt den schönen Satz gesagt, die neuen Rassisten sind die Antirassisten. Diejenigen, die uns zwingen wollen, ihr identitäres Weltbild zu übernehmen und dafür Sprache benutzen, unterscheiden die Menschen strikt nach Hautfarbe. People of Color, das ist schon im Begriff klar. Und danach werden Rechte zugeteilt, Sprachrechte, Ansprüche an die Gesellschaft. Und wenn man sich dem nicht beugt, dann wird man ausgegrenzt. Und dieses ganze Konstrukt, das halte ich für die Zerstörung der liberalen Demokratie und da stelle ich mich mit jeder Faser meiner Existenz dagegen.
Gibt es denn für Sie nicht auch irgendwo eine rote Linie? Es gibt bestimmte Sachen, die man vielleicht doch nicht sagen darf.
Ja,
zum Beispiel viele. Fritz Keller als DFB-Präsident, den man diesen Vergleich mit Nazi-Richter Freisler gegenüber seinem Vize-Koch gar nicht zugetraut hätte. Hätte der das?
Ich habe von dem Fall jetzt leider gar nichts richtig mitgekriegt, das muss ich mal nachlesen, aber ich kenne den Fritz Keller und ich würde auch da sagen, das ist ein ehrbarer Mann. Vielleicht hat er, wie ich das auch manchmal mache, einen dummen Satz gesagt, jetzt lasst ihn in Ruhe. Das ist kein Grund für solche Scherbengerichte.
Und wie stehen Sie zu Hashtag alles dicht machen?
Ich finde, das kann man beschissen finden. Da kann man sagen, was für eine schlechte Satire oder man kann sich drüben freuen. Über manches habe ich herzhaft gelacht. Aber nichts davon ist ein Grund zu verlangen, dass jemand nicht mehr Tatortkommissar spielen darf.
Wobei, ich habe ein bisschen Problem damit, wenn man sein Video damit beendet. Sie dürfen gern verzweifeln, aber Sie dürfen nie zweifeln.
Das fand ich einen der Besten. Liefers fand ich einen der Besten. Denn das ist genau das, was ich auch erlebt habe.
Aber das machen wir doch seit 1,5 Jahren, zweifeln, diskutieren.
Nein, das machen wir nicht. Auch gerade in dieser Debatte erlebe ich eine extreme Engführung. Das ist fast so, wie Sarah Wagenknecht es beschreibt. Wenn man Kritik übt am eigenen Staat, dann nützt es nur dem Klassenfeind. Und wenn man Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung übt, dann will man in Wahrheit alte Leute sterben lassen. Diese Diskursstruktur gab es ohne Ende, Karl Lauterbach vorne dran. Und es hat dazu geführt, dass Leute das Gefühl hatten, die diese Politik nicht mittragen, dass sie stigmatisiert, ausgegrenzt und vom Diskurs ausgeschlossen werden. Das merkt man aber nicht. Wenn man die Politik für richtig hält, hat man ja keinen Grund, sich zu äußern. Und gerade das, sich nicht in die anderen reinzuversetzen, die diese Probleme haben, ist eine zentrale Schwierigkeit der Identitätspolitik, die eigentlich totalitär ist, weil sie andere Sichtweisen nicht mehr zulässt.
Darf man dann auch mit der Partei die Basis anbändeln, die voller Corona-Leugner ist und Verschwörungstheoretiker?
Das darf man, solange die vom Verfassungsschutz nicht verboten ist. Das ist allerdings eine ziemliche Torheit.
Aber nicht schlimmer.
Nö, ist einfach nur eine Torheit.
Okay. Haben Sie den Eindruck, dass Sie vielleicht Ihre Partei, also noch ist es ja Ihre Partei.
Das wird auch meine Partei bleiben.
Um das Kanzleramt bringen könnten mit dieser Affäre?
Ganz und gar nicht. Ich merke sehr wohl, dass das den Parteitag in einer unfassbaren Weise überschattet hat. Das tut mir auch leid. Und jetzt finde ich, muss es das Bemühen aller sein, dass man weiteren Schaden vermeidet. Ich werde dazu Verfahrensvorschläge machen. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund, das jetzt bis zur Bundestagswahl zu kochen.
Sind Sie der Überzeugung, dass Sie im Verfahren Ihre Gegner überzeugen können, dass Sie zur Partei gehören. Sie haben ja doch durchaus sehr selbstbewusst, die Partei braucht mich. Das ist für jemand, der quasi der Angeklagte ist, schon sehr selbstbewusst.
Ja, sie braucht mich als Stein des Anstoßes, als Prellbock, um solche Fehlentwicklungen irgendwann zu registrieren und nicht weiterzutreiben. Denn wenn eine Umweltpartei illiberal wird, hat sie ein ganz anderes Problem, nicht im Bereich der Identitätspolitik, sondern bei der Ökologie. Die geht nur mit sehr strengen Geboten und Verboten, mit Vorschriften. Und wenn die Leute das Gefühl haben, das kommt in Wahrheit daher, dass die verbotsgeil sind, dann geht es alles schief. Das heißt, nur eine liberale Umweltpartei hat eine Chance, die Klimawende zu schaffen. Und aus dem Grund braucht die Partei mich übrigens auch, weil ich in Tübingen zeige, wie das geht mit dem Klimaschutz. Das ist nämlich nicht getan, indem man Papiere schreibt. Und dass ich bei der Partei bleiben werde, ist schon deswegen klar, weil ich nicht gehe und weil juristisch null Handhabe besteht, wegen eines eindeutig satirischen Satzes Menschen rauszuwerfen. Das Parteiengesetz sagt nämlich ganz klar, dass Ausschlussverfahren nicht dazu dienen dürfen, politische Differenzen zu entscheiden. Und das ist ja offensichtlich eine politische Differenz und sonst gar nichts.
Wenn wir jetzt bei der Grünen Partei sind, Annalena Baerbock ist die Kanzlerkandidatin. Hätten Sie Habeck lieber gehabt?
Das habe ich hin und wieder schon mal geäußert, erst nachdem es entschieden war, weil es vorher, meine ich, eine unzulässige Einmischung dargestellt hätte. Ich habe mit Habeck einfach mehr Gemeinsamkeiten, schon 20 Jahre mit ihm gemeinsam gearbeitet und auch seine Erfahrung als Landesminister, die Nähe zur kommunalen Basis machen ihn für mich zum besseren Kandidaten. Die Partei hat anders entschieden, das respektiere ich und jetzt will ich auch versuchen, das zu unterstützen, weil 2021 ist wieder eine Wahl, bei der zentral die Frage geklärt wird, machen wir jetzt nochmal rechtzeitig ernst mit dem Klimaschutz oder warten wir halt so, bis es einfach zu spät ist.
Sie wollen also auf jeden Fall in der Partei bleiben, haben nicht die Nase voll?
Ich will in der Partei bleiben, ja. Und ich will ihren Erfolg und ich arbeite dafür jeden Tag.
Aber Ihr gutes, über 20-jähriges Verhältnis zu Habeck hat nicht dazu geführt, dass Habeck sich vor Sie gestellt hat, sondern der sagt aus...
Ich brauche niemanden, der sich vor mich stellt.
Aber es ist doch vielleicht ganz angenehm, wenn man einen guten Eindruck von einem Parteikollegen hat, dass der einen dann auch mal unterstützt.
Das stimmt, aber es ist nicht erforderlich, sich für mich in Schlachten zu werfen, bei denen andere beschädigt werden. Ich führe meine Kämpfe selbst.
Okay. Herr Kretschmann wollte weiter mit der CDU im Lande regieren. Hätten Sie das an seiner Stelle auch gemacht? Mit anderen Worten, finden Sie das richtig?
Ich finde es richtig, weil es die stabilste und erfolgversprechendste Konstellation ist.
Wünschen Sie sich eine solche Konstellation auch für den Bund?
Ja, ich glaube, Schwarz-Grün ist genau das, was wir nach der nächsten Bundestagswahl brauchen, weil ich annehme, dass es für Grün-Schwarz am Ende doch nicht reicht.
Für Grün-Schwarz reicht es nicht, dann nehmen wir Schwarz-Grün.
Wenn die Grünen nur zweitstärkste Partei sind und die CDU die stärkste, ja, dann wird es wohl Schwarz-Grün heißen.
Also würden Sie dann auch als
Davon gehe ich aus.
Wären Sie mit der Vizekanzlerschaft zufrieden, statt eine grün-rot-gelbe Koalition anzustreben, dann mit einer Kanzlerin von den Grünen?
Also mit der Vizekanzlerschaft nicht zufrieden zu sein nach 15 Jahren Opposition
wäre... Ich habe jetzt eine andere Alternative gestellt.
Wäre ja ziemlich vermessen. Aber die andere Frage stellt sich meiner Meinung nach letztlich nicht, weil die FDP da nicht mitmachen kann.
Weil die kann nicht mitmachen, weil sie nicht will oder weil sie nicht wollen?
Weil die programmatischen Differenzen so massiv sind.
Also sollen die Grünen das vermeiden?
Die Grünen können das
versuchen. Die FDP wird es diesmal, glaube ich, mitmachen.
Die Grünen können das versuchen. Meine These ist, die FDP wird es genauso wenig mitmachen. Das ist ja noch viel, noch viel schlimmer für die als Jamaika. Warum sollten sie das tun?
Ja. Was wird denn aus Ihnen? Ich meine, wahrscheinlich rechnen Sie sich keine große Karriere mit Unterstützung der Grünen mehr aus für höhere Ämter wie Ministerpräsident oder noch mehr.
Da ist erstens ein Irrtum drin, weil dieser Begriff höhere Ämter in die Irre führt.
Ja.
Oberbürgermeister sind,
ist schon ein hohes
sind Amt, nicht niedere Ämter und man hat auch nicht mehr Einfluss als Minister in seinem eigenen Wirkungskreis.
Also Sie wurden doch auch mal als Ministerpräsident gehandelt vor.
Also gehandelt wird mir verfehlt. Aber wie gesagt, es gibt keinen Aufstiegsgrund und es gibt auch kein Aufstiegsversprechen, das mit einem Wechsel der politischen Ebene verbunden ist. Oberbürgermeister ist ein wunderbares Amt. Aber was viel wichtiger ist, mir ist es schon lange klar, dass das nicht passieren wird, selbst wenn ich es wollte. Ich habe darüber mal vor 5 Jahren mit Joschka Fischer längeres Gespräch in Berlin geführt und er hat mir das interessanterweise mit einem Fußballbild klar erklärt. Meine Position in dieser Partei ist nur noch am Linienrand. Ich kann intelligente Einwürfe machen, aber mitspielen werde ich nicht mehr.
Also war auch blöd. Wer will denn in einer Partei sein, wo er nicht mitspielen darf?
Einwürfe können viel verändern, manchmal zum Schlechten, wie wir jetzt gesehen haben.
Einwürfe sind dann Position oder sowas.
Ja, ich habe auch schon ganz viel zum Guten erreicht. Wenn ich jetzt den Koalitionsvertrag anschaue, dann stelle ich fest, die Hälfte des Klimaschutzprogramms wird in Tübingen schon gemacht und die andere Hälfte haben wir in Tübingen vorgeschlagen, gefordert und entwickelt. Das ist nicht wirkungslos.
Sie kandidieren wieder für den OB in Tübingen.
Ich habe in der Tat lustigerweise 2 Tage vor diesem Eklat der alternativen Liste in Tübingen ein Bewerbungsschreiben zukommen lassen und sie gebeten, die Frage zu prüfen, ob sie mich erneut unterstützen wollen.
Herr Palmer, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Silla fragt, der Kontext-Podcast.